Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Bettina, ich habe mich verlaufen. Das ist unser Thema heute. Ich erinnere mich an eine Episode, wo wir zusammen unterwegs waren, auf dem Koyasan. Da waren wir zum ersten Mal zusammen auf dem Koyasan, der heilige Berg der Shingon-Sekte. Und unsere Aufgabe war es, ja, zu scouten eigentlich, also ein bisschen zu gucken, wie ist es da, wie schläft man da, wie kann man da spazieren gehen. Und wir hatten einen Wanderweg als Aufgabe, den Myōnin-michi. Der Myōnin-michi ist ein Kraxelpfad um die Stadt herum. Und der Name kommt daher, dass da früher, als das noch ein streng abgeschlossener Tempelbereich war, waren natürlich Frauen verboten. Und über diesen Myōnin-michi sind wohl die Frauen in den Koyasan eingedrungen, heimlich, natürlich.
Natürlich also, nur, um sich dort buddhistischen Studien zu widmen.
Ja, genau. Und das ist eben so ein, das ist ein Spazierweg, der mal mehr, mal weniger anstrengend und steil ist, mal viel Aussicht, mal im Wald. Aber das ist gar nicht so wichtig, sondern das Wichtige war, dass wir nicht wussten, wo wir anfangen sollen zu spazieren.
Das ist der eigentliche Knackpunkt, ja. Also wir hatten die Info, es gibt dort irgendwo diesen Wanderweg. Ich meine, wir haben auch noch bei dem Abt oder diesem Tempelvorsteher oder wie das heißt, wo wir übernachtet haben, haben wir noch gefragt, wir wollen heute diesen Weg gehen. Wissen Sie, also wie man da hinkommt? Ich glaube, meinte noch, also war so unsere Anweisung, frag den mal, der weiß das bestimmt. Aber ich glaube, der wusste gar nicht, wovon wir reden. Also ich habe so eine Erinnerung, dass immer, wenn wir irgendwen nach diesem Wanderweg gefragt haben, wir auf so Unverständnis stießen. Dann wussten wir immer nicht, sprechen wir das vielleicht irgendwie falsch aus? Ja. Oder gibt es diesen Weg gar nicht mehr? Nutzt man den vielleicht nicht mehr? Ja gut, wir hatten jetzt die Aufgabe, also wie schwer kann es sein, den zu finden? Gut, wir gehen jetzt einfach mal drauf los. Und wir haben den einfach nicht, Kein Hinweisschild. Wir sind ewig rumgelaufen. Ich glaube, das Schlimme war, dass wir immer so dachten, ah ja, ich glaube, da hinten, Da beginnt der Wanderweg. Und dann
wir sind erst irgendwo komplett im nördlichen Bereich gelaufen. Dann sind wir einmal durch den ganzen Ort durch, bis nach ganz unten. Und da komplett wirr durch die Gegend gelaufen. Also wir wussten dann, das muss hier irgendwo sein. Wir haben uns da irgendwie so durchgefragt und dann in der Nähe von dem großen Friedhof, der da ist.
Ja.
Dann haben wir da auch so alte Öhmchen gefragt, die da irgendwas verkauft haben, glaube ich. Und also die reden da irgendein Dialekt, weil das ist ja da JWD so ein bisschen. Und ich habe immer verstanden, die hat irgendwas mit dem Klo.
Ja, und ich dachte immer so, auch noch. Die denken Benjo, jetzt, wir suchen das Klo, aber wir wollen doch nicht das Klo über diesen blöden Wanderweg.
Ja, das ist irgendwie super seltsam. Daraufhin sind wir wieder in die andere Richtung vom Ort gegangen, ja, und haben da dann den Haupteingang gefunden, also am Haupteingang des Ortes, wo die Myōnin-do steht, also so eine Halle.
Ah ja, so
da geht das. Dann links von der Straße, gehen so ein paar kleine Stufen hoch und dann ist man auf diesem Weg.
Also ich möchte noch zwei Dinge festhalten. Erstens waren wir eigentlich schon fast an so einem Punkt, wo unsere Beziehung in die Brüche gegangen wäre.
Nach 4 Stunden.
Einfach es nicht ausgehalten haben und ich so meinte, nee, komm, das ist jetzt einfach gut sein. Da müssen wir halt irgendwann nochmal wann anders hin. So, nein, das kann doch nicht sein. Du wolltest halt irgendwie, wir haben ja diesen Auftrag. Du warst da so total Majime und wolltest das so durchziehen. Und ich dachte mir einfach so, nee, also, entschuldige mal, wir haben jetzt alles getan. Aber es war ja gut, dass wir durchgehalten haben, weil dann haben wir ihn auch gefunden. Und wie du halt sagst, dieser Eingang oder Anfang, da musste man, ich weiß noch, es war an der Bushaltestelle, einfach nur so ein Felsen, wo so ein ganz schmales Treppchen so in den Felsen gehauen
halt
ist.
Zugewachsen
mit so einem vermoderten, halbherzig angebrachten Geländer. Also man denkt eigentlich, das ist nicht mehr zu benutzen. Das benutzt keiner mehr. Ja. Ich glaube, vor uns hat es wahrscheinlich auch keiner mehr benutzt, jahrelang. Aber dann, das war tatsächlich der Anfang.
Hat sich das eröffnet, ja.
Ja, und dann waren wir auf diesem Wanderweg und der ist auch super schön. Und dann willst du erzählen, wie sich das mit dem Klo noch
aufgelöst hat. Ja, genau, also man läuft da und hat halt eben verschiedene Aussichten und so weiter. Und dann ganz zum Schluss kommt man auf so einer Wiese, einfach so aus dem Wald. Und dann ist da so eine kleine, bei uns wäre es eine Hundekacke-Wiese, also wirklich nur einfach nur so eine Wiese. Und da stehen so Klos. Und dann ist man wieder in dem Bereich, wo wir die alten Leute gefragt haben, in der Nähe von dem Friedhof. Und uns die hat tatsächlich die ganze Zeit von Klos gesprochen. Die hätte uns quasi zum Ende geführt. Ja. Wir wären dann hinten rumgegangen, hätten wir das verstanden oder hätten wir das richtig deuten können. Aber das.
Also wir hätten zu diesen abseits stehenden Toilettenhäuschen gehen müssen. Und dann um das Toilettenhäuschen hinten herum. Über die kleine Wiese. Und ich glaube, da war dann sogar ein ganz kleines Schild, wo so handschriftlich irgendwie Nyonien mit
Jill oder sowas stand. Ja, aber auf dieser Wiese war kein Weg. Also man musste da quasi...
Da musstest du quasi mit detektivischem Gespür konnte man erkennen, dass da an manchen Stellen das Gras vielleicht ein bisschen niedriger wuchs oder so.
Ja, aber weißt du, was gut war? Dass, als ich dann das nächste Mal dahin bin zu dem Koyasan mit der Gruppe, hatte ich das Gefühl, ich kenne den Ort. Weil, also, ja, das war schon.
Das war vielleicht hart. Der eigentliche Auftrag.
Vielleicht, ja. Nee. Aber den können wir empfehlen, diesen Weg. Das ist ein schöner Weg.
Ja, und obwohl wir dann ja echt eigentlich schon, also wie soll ich sagen, physisch und psychisch total entkräftet waren, hat es dann echt richtig Spaß gemacht, weil es wirklich ein toller Weg ist. Da konnten wir uns dann wieder zumindest psychisch Energie tanken.
Stimmt.
Und dann dieses gute Gefühl, wir haben es doch noch gefunden und nicht mit der Schmach zurückzukehren in die Tempelunterkunft. Das war schon ganz gut dann.
Das stimmt.
Wo wir gerade von Bergwanderungen sprechen.
Ich habe zwei kurze Begebenheiten. Die waren beide in der Zeit, wo ich noch antrainiert wurde, quasi mit unserer alten Reiseleiterin. Beides Berggeschichten. Das eine am Fushimi Inari, den kennt wahrscheinlich fast jeder, in Kyoto, dieser Schreinberg mit den vielen Tori. Da kannst du ja, wenn du willst, durch diese ganzen Tori durch und bist dann oben auf so einem kleinen Schreingelände. Also man ist die ganze Zeit im Schreingelände. Und das war eben die Zeit, wo noch unsere Reiseleiterin dabei war und ich war so Lehrling. Das heißt, die hat immer gesagt, ja, im Zweifelsfall geh du mal alleine, guck dir mal alles an, damit du, wenn du dann nächstes Mal alleine fährst, den Ort besser kennst. Okay, habe ich gemacht, bin da hoch und dachte so oben, naja, ich gehe mal nicht den gleichen Weg, sehr langweilig, ich gehe mal hier links rum. Da geht's ein bisschen in den Wald rein und bin dann eben in den Wald reingelaufen. Dachte, ach, das ist ja ganz schön hier, so plötzlich keine Touristen mehr, da sind ein paar Katzen und noch ein paar Schreine und so weiter. Aber wie das eben oft bei Bergen ist, ich bin dann völlig falsch irgendwo unten rausgekommen. Es gab keine Chance, den gemeinsamen Treffpunkt irgendwie noch zu erreichen zur richtigen Zeit. Und ich war dann halt einfach da irgendwo, und das ist ja in japanischen Städten oft, wenn man nur ein Stündchen oder ein halbes Stündchen geht, ist man von totalem Supertrubel. Plötzlich denkt man, wo bin ich denn jetzt gelandet? Irgendwo mitten in der Provinz. Und so war das eben auch. Aber ich hatte zum Glück so ein bisschen Orientierung. Da war dann die Bahn. Und dann bin ich im Endeffekt an der Bahnschiene entlang gelaufen, wieder Richtung Kyoto Hauptbahnhof. Aber es war schon ein bisschen peinlich.
Aber immerhin warst du ja allein, nicht mit der Gruppe.
Genau, also so spektakulär.
Hast dich zwar verspätet, ist jetzt auch nicht so angenehm, aber...
Das Einprägsamste oder das Besondere war eigentlich eben dieses Gefühl, dass du da durch diesen Fushimi Inari läufst, wo ja wirklich super viel los ist oder super viel los war. Mhm. Dann bist du plötzlich in diesem Wald, wo fast nichts los ist, und dann ist man in so einem, einfach in so einem Kaff gefühlt. Weil das ist halt noch Kyoto, aber es ist halt wirklich nichts los. Nur Häuser, und ab und zu ist mal irgendwie ein alter Mensch.
Aber das ist ja auch irgendwie das Gute immer, wenn man sich verläuft. Dass man ja dann, sonst wären wir nicht hier, irgendwie findet man ja doch immer wieder zurück. Also ich habe auch so eine Geschichte, als ich damals für mein Auslandsjahr nach Japan geflogen bin, kam ich auch abends an und ich musste, also ich hatte die Info, ich hatte ja dieses Zimmer in einem Sharehouse gemietet und da gab es einen sogenannten Manager, das war halt, ach meistens waren das auch immer so ganz junge Leute, die waren dann halt so der Ansprechpartner und haben die Verträge einem übergeben und so. Und da hieß es, ja, ich muss den am Flughafen, soll ich den anrufen, dass ich jetzt gelandet bin? Dann weiß der, ich bin in etwa dann und dann halt vor Ort, und der holt mich dann am Bahnhof ab. Das hat auch soweit alles geklappt, hat mich da abgeholt, hat mich zum Sharehouse gebracht, dann haben wir das Vertragliche geregelt, dann habe ich den noch angekackt, dass es hier keine Bettwäsche gibt. Und der meinte, ja, ich kann die kaufen. Dann habe ich gesagt, wie? Auf Englisch steht im Internet, das ist hier enthalten. Da steht Sheets, das heißt Bettwäsche. Und auf dann Englisch. War der so eingeschüchtert, dass er mir die ausnahmsweise umsonst überlassen hat. So viel nur am Rande. Trotzdem war er immer noch so nett. dass er, was anscheinend zum Service gehört, gesagt hat, er fährt mich jetzt noch mit seinem Auto zum nächstgelegenen Supermarkt oder Einkaufsmöglichkeit, weil ich kam ja an und hatte nichts zu essen, nichts, und da war jetzt auch so in direkten, also ich sag so ein paar Schritte Entfernung, gab es da auch keinen Laden, also es war schon so eine längere Strecke. Und es war eben auch schon dunkel, weil in Japan wird es ja auch früh dunkel. Und dann hat er gesagt, okay, er fährt mich da jetzt noch hin, aber zurücklaufen muss ich alleine.
Oh nein.
Und ich soll mir den Weg gut einprägen. Ja, da mach das mal nach, ich weiß nicht wie vielen Stunden Flug, totaler Aufregung, so fix und fertig mit den Nerven und auch körperlich. Im Dunkeln, also ich kann mir ja auch nicht merken, rechts, links, also kann man schon, aber da muss man ja auf dem Rückweg alles umgekehrt machen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich eine sehr ausgeprägte Rechts-Links-Schwäche habe, wie ich es immer nenne. Gut, ich habe irgendwann einfach resigniert und dachte, naja, irgendwie werde ich schon nach Hause finden. Also bin ich in diesen Supermarkt, habe dann eingekauft, habe natürlich gelesen, man darf das Leitungswasser in Japan trinken, aber es ist ja geklort, deswegen schmeckt das nicht. Habe mir also dann irgendwie 3 Liter Wasser gekauft und halt noch so ein paar Lebensmittel und musste das dann mit den dünnen Plastiktüten, die man standardmäßig bekommt, nach Hause tragen, die sich in mein Fleisch geschnitten haben. Ja, und dann trat ich die Odyssee zurück zu meinem neuen Zuhause an. Also es war also ein Paradebeispiel auch dafür, wie so japanische Vororte aufgebaut sind. Da gibt's nicht eine gerade Straße und dann wird die gekreuzt von ein paar Sträßchen und die führen da alle, also es ist gut, auch hier ist jetzt nicht ein Schachbrettmuster, aber man kann sich in der Regel ja oft schon so grob orientieren. Das folgt da keiner Logik. Plötzlich ist eine Sackgasse, dann denkt man, man läuft eigentlich geradeaus, ist aber schon so fast ein Halbkreis gegangen gefühlt und alles schaut irgendwie gleich aus, natürlich, wenn man jetzt neu ist und da gerade erst angekommen ist. Dann habe ich immer versucht, mir irgendwie so kleine Sachen einzuprägen. Ja, da ist dann einmal so ein Mitteilungsschild, wo man so Zettel aufhängen kann. Aber von da habe ich dann immer nicht mehr weitergefunden. Och, und ich war wirklich komplett fertig mit den Nerven und dachte, muss ich jetzt in der ersten Nacht in Japan auf der Straße schlafen mit meinen Einkaufstüten. Und wie es dann so oft ist, wenn man sich verläuft, dachte ich, okay, jetzt gehe ich einfach mal diese Richtung, wo ich die ganze Zeit dachte, das kann es auf keinen Fall sein. Und dann habe ich schon nach wenigen Metern gemerkt, okay, das war der richtige Weg. Ich hätte einfach von Anfang an, also genau kontraintuitiv, der, wo ich dachte, das ist auf keinen Fall richtig, der war es dann. Und dann war ich eigentlich ganz schnell zu Hause. Also das war ein Weg. Ich bin dann später natürlich öfters nochmal zu Fuß gegangen. Da hatte man, ja, man braucht schon so 20 Minuten. Also es ist schon relativ weit. Aber ich habe halt 2,5 Stunden oder so gebraucht.
So wie du es erzählst, ich glaube, vielleicht war das seine Rache, dass du ihn da so klein gemacht hast mit den...
Jetzt wo ich das so erzähle, kann es schon sein, ne?
Dachte er sich so, ja, da kannst du mal sehen, wie du nach Hause kommst.
Ja, im Vorteil.
Ja, aber du hast bestanden.
Und dann... habe ich mich nie wieder verlaufen. Ich bin auch sehr oft verlaufen.
Ja. Ich habe das Problem auch immer eben auf Bergen. So, ja, ich bin hier hoch. Wenn ich jetzt da hinten runtergehe und dann links, dann komme ich ja wieder da raus. Aber auf Bergen funktioniert das halt irgendwie anders, ne? Weil das ja so dreidimensional alles verläuft und nicht einfach nur so flach. Deswegen, also da habe ich mich auch schon oft verlaufen. Das eine Mal war auch im Sommer und auch eben in der Zeit, wo ich noch Auszubildender sozusagen war. Wir sind da in der Nähe von Hiroshima an der Inlandsee so einen kleinen Berg hoch, der Kurotaki. Also da läuft man halt erst relativ steil hoch auf, weiß nicht, du warst ja auch da irgendwie 300 Meter oder so. Und ich habe gesagt, ja, ich laufe da jetzt alleine zurück und bin eben nicht den gleichen Weg zurück, wie ich gekommen bin, sondern weil ich dachte, hier ist ja eine Straße. Die Straße wird ja wieder runter zum Hafen führen. Wir sind mit der Fähre gekommen und dann halt da hoch. Und dann dachte ich, ja klar, eine Straße muss ja wieder zurück zum Hafen führen. Wohin sonst? Bin dann da die Straße runter, dachte mir, ach, ist das alles schön in der Natur im Sommer. Und irgendwann kam ich raus und es war halt weit und breit kein Meer zu sehen. Und da war ich schon so, Moment mal. Berg. Da war ich halt, dämmerte es mir irgendwann. Ich muss an der Rückseite des Berges halt rausgekommen sein, im Inland, bei 38, 39 Grad. Auf der Landstraße da. Und okay, was mache ich jetzt? Bin ich ja losgestiefelt. Ich glaube, ich habe mir noch was zu trinken irgendwo holen können und bin dann da ewig ohne Schatten über diese Landstraße. Und es waren auch dann so Baustellen auf der Straße. Das heißt, da kam nochmal die Hitze von da und der Lärm. Und ich bin dann nur so lang stoisch. Okay, ich werde diese Fähre wohl nicht mehr kriegen.
Oh nein.
Ich werde wohl die 2 Stunden später nehmen. Was am Ende dann auch geklappt hat und eben zum Glück in dieser Situation auch nicht so schlimm war. Seitdem bin ich sehr vorsichtig, was so Berge angeht. Ich gehe eigentlich immer im Zweifelsfall den gleichen Weg zurück, weil ich halt da irgendwie keine Orientierung habe, weil ich da auch nicht groß geworden bin. Und in dem gleichen Ort ist mir dann ein Jahr später, wo ich alleine mit der Gruppe war, wieder was passiert. Und zwar sind wir mit der Fähre angekommen und wir sind vorher immer zu so einem kleinen Tante-Emma-Laden gegangen, um uns ein bisschen einzudecken mit Picknick. Den Laden habe ich gefunden, kein Problem. Aber dann durchs Dorf diesen Weg zu diesem Kurotaki. Und da hatte ich dann eben schon 20 Leute dabei. Ich gehe so. Und es war dann wirklich zum ersten Mal, dass ich halt mit Reisegruppe gemerkt habe, so, ich finde den Weg nicht unangenehm. Zum Glück ist das da eben so auf dem Land und es ist jetzt kein so Hardcore-Sightseeing-Trip, sondern eher so, komm, wir fahren alle mal mit der Fähre darüber und gucken ein bisschen die Natur. Und ich habe dann im Endeffekt eine ältere Dame gefragt, ob die uns den Weg zeigen kann. Und die hat uns dann auch ja bis zu dem Eingang von diesem Bergpfad im Prinzip gebracht. Da weiß ich noch, da hat sie so geschnauft und vor sich hingeschimpft, dass es so anstrengend ist, dass sie da jetzt so mit uns da hochklettern muss. Aber sie hat es gemacht, zum Glück. Aber alle haben gemerkt, dass ich da den Weg nicht gefunden habe. So, Respekt kriegt man anders, sage ich mal.
Ja, aber alle Anfang ist schwer.
Ja, ja.
Ja, aber dann, also nach dem Weg fragen, das geht in Japan an sich ja eigentlich ganz gut, vorausgesetzt, es ist jemand da, weil die Leute sind ja in der Regel schon hilfsbereit oder,
ich habe immer gesagt,
fühlen sich zumindest verpflichtet, dir zu helfen und wenn sie nicht wissen, dann halten sie auch mal jemand anderen an und geben den Stab weiter sozusagen und sagen, hier, hilf dem mal und tschüss. Das ist mir schon oft passiert. Dazu habe ich auch eine Geschichte eben, auch als ich da gerade angekommen war. Auch der Weg von diesem Sharehouse zum Bahnhof war sehr weit zu Fuß. Also meine Mitbewohner haben es so ein bisschen erklärt. Ich habe mir das natürlich auch vorher auf Google Maps oder so angeguckt, wie ich halt zum Bahnhof komme. Aber wie gesagt, es ist alles neu und ich habe jetzt auch nicht den besten Orientierungssinn, behaupte ich mal. Und das ist ja auch so unfassbar heiß im Sommer. Also das darf man halt auch nicht unterschätzen. Das schlägt schon auch noch auf die Psyche. Dann die erste Nacht halt auch da in so einem fremden Bett, in einer fremden Umgebung. Da hatte einer die ganze Nacht seine Kapuzenjacke im Trockner, die ganze Zeit kling, kling,
oh Gott,
kling gemacht hat. Da hat er irgendwie gefühlt kein Auge zugetan. Weil ich hab da, egal. Also ich habe mich irgendwie, habe ich den Weg zu diesem Bahnhof gefunden. Und dann musste ich ja aber abends wieder zurückfinden. Und es war ein langer Tag und ich wieder, Mist, wo muss ich jetzt abbiegen? Und ich kann mich halt nicht so, ja, Osten, Westen oder sowas, so funktioniert es bei mir nicht. Ich orientiere mich halt immer mit Geschäften in der Regel.
Ja.
Und deswegen fällt mir das auch in so Wohngebieten so schwer, weil da gibt's halt nicht so viele Geschäfte. Also so in der Innenstädten, da habe ich halt echt ein sehr gutes Gedächtnis. Ah, hier ist der Laden, ah, da ist ein McDonald's oder da ist ein Kiosk oder so. Naja, auf jeden Fall wusste ich, da war irgendwie so eine Tankstelle. Ich muss bis zu dieser Tankstelle laufen und dann abbiegen. Aber wo, verdammt nochmal, ist jetzt diese, wo versteckt sich diese Tankstelle? Ich wusste es nicht. Und dann ging da halt so ein einsamer Geschäftsmann in seinem Anzug und seinem Aktenköfferchen, so ein Junger. Der kam wohl anscheinend auch gerade von der Arbeit nach Hause. Und dann dachte ich so, okay, Bettina, du musst jetzt jemanden fragen. Frag den mal, ob der weiß, wo eine Tankstelle ist. Jetzt wusste ich aber auch nicht, was Tankstelle auf Japanisch heißt. Und dann hat mir aber meine bisherige Japanisch-Lernerfahrung zu dem Zeitpunkt gesagt, naja, im Zweifelsfall, wenn man ein Wort nicht weiß, kann man es mal auf Englisch übersetzen und dann versuchen, Japanisch auszusprechen. Sagst du einfach mal so Gas-Station oder Gasolin-Station oder sowas, das werden die schon verstehen. Naja, also habe ich den angehalten, so ganz höflich gefragt, ob er weiß, wo die Gas-Station ist hier. Ich habe ihn komplett verwirrt angeschaut. Nochmal gefragt, okay, ich versuch's nochmal ein bisschen deutlicher. Naja, hast du schon gemerkt, der Groschen fällt nicht. Dann habe ich mal so statt Gas Station, Gasoline Station oder so gesagt. Nee, der wusste nicht, was ich von ihm will. Und dann dachte ich so, naja, okay, komm, egal. Dankeschön. Und dann mussten wir aber halt beide in die gleiche Richtung. Also ich wollte halt auch in diese Richtung, in die er gegangen ist. Also gingen wir erstmal so awkward nebeneinander her. Und das war für diesen armen Mann anscheinend so schlimm, dass er irgendwann angefangen hat zu rennen. Weil er einfach so 20 Meter von mir weggerannt ist, um dann wieder in normalem Tempo weiterzulaufen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich glaube, das war gar nicht mein Fehler, sondern meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass es in Japan schon oft so ist, dass sobald Japaner merkt, da spricht ein Ausländer mit mir, die fallen in so eine Schockstarre. Ja, ja, genau. Die können nicht mehr klar denken. Ja. Es ist egal, was du sagst. Selbst wenn du, also wenn du in Japan geboren und aufgewachsen bist und besser Japanisch sprichst,
wenn du nicht so
verstehen
ausschaust,
die plötzlich nichts mehr. Ja. Die sehen dich und damit ist es die Sache schon gelaufen. Aber dass der wirklich vor mir weggerannt ist, also das war echt so.
Ja, ja, ich sehe es genau vor mir.
Ein Highlight so Manga. Meiner Japan-Zeit. Da habe ich auch gelernt, wenn ich dann nach dem Weg frage, vielleicht suche ich mir jemanden, der nicht weglaufen kann. Das habe ich mir auch mal gemacht. Da habe ich in eine Bank.
Alte Leute.
Alte und gebrechliche. Ich weiß gar nicht, was ich gesucht habe, aber dann habe ich, in Japan steht ja überall, wo irgendeine Ein- oder Ausfahrt ist oder eine Baustelle oder sonst was, muss ja immer mindestens ein Mensch stehen mit einer Uniform, der nur dafür da ist, alle darauf hinzuweisen, dass hier eine Baustelle oder eine Einfahrt ja. oder was auch immer ist. Und dann dachte ich, haha, du kannst mir nicht weglaufen, dich frage ich mal. Der konnte mir aber auch nicht weiterhelfen.
Ich habe eine Geschichte, und zwar habe nicht ich mich verlaufen, sondern ein Teilnehmer von mir hat sich verlaufen.
Ah, auch ein Klassiker.
Das war einer, der schon öfter dabei war, Stammgast. Und wir waren in einem riesigen Bahnhof, auch eben auf der Fahrt zum Koyasan.
Ja, ja, genau.
Ja, das ist ein riesen Komplex. Immer durch Tunnel, Rolltreppen an Geschäften vorbei. Und dann irgendwann, ja, wir haben jetzt die Karten, unser Zug fährt in einer Dreiviertelstunde. Ihr könnt jetzt nochmal eine Kleinigkeit essen oder auf Toilette gehen. Wir treffen uns dann wieder hier. Und so verging die Zeit, wir warten, nur eben besagter Stammgast taucht nicht auf. Was machen wir jetzt? Vielleicht hat er mich nicht richtig verstanden und so. Und ich bin dann irgendwann zu diesem Bahnbüro gegangen, habe gesagt, ja, es fehlt uns jemand. Und mir ist auch ähnlich wie bei dir eben, mir ist nicht so richtig eingefallen, was sagt man denn eigentlich?
Ja, wenn man da sagt, er hat sich verlaufen. Verloren,
das Einzige, ja? was mir eingefallen ist, halt Maigo.
Maigo ni natta,
Maigo ni natchatta. Und dann, ja, habe ich halt immer so gesagt, ja, Maigo ni natchatta. Aha, aha. Dann haben die das auch ausgerufen. Meinen, wie heißt er denn? Ja, natürlich super kompliziert, der Name, weil das ist ein deutscher Name. Ah, sie haben es trotzdem gemacht. Ist natürlich nicht aufgetaucht. Aber das war auch eine lustige Erfahrung, dass ich dann da in dieses kleine Büro rein durfte und sowas. Und irgendwann hat das dann geschafft und alle waren cool. Naja, ein bisschen Zähne zusammengebissen, wir müssen da jetzt eine Stunde später fahren und so. Aber in dem Moment dachte ich noch, ich hätte das richtig gesagt, also so Maigo. Heißt, ich habe mich verlaufen. Dann irgendwann wurde mir so bewusst, Maigo heißt doch eigentlich, das sagt man, wenn halt so ein Kind sich verlaufen
hat. Ja,
dann,
genau.
Dann dachte ich, die dachten die ganze Zeit, das ist jetzt ein Kind.
Ja.
Und dann kommt da halt dieser, ich sag mal, eine Erscheinung ist der, schon so 2 Meter vielleicht oder 1,90 mindestens, relativ stämmig. Und da dachten die sich wahrscheinlich auch, was?
Ich dachte, das geht ja mein Kind. Da kommt
so ein 4-jähriges Kind.
Wie alt ist denn der Kleine?
45. Da habe ich dann, also wirklich lange war mir das dann super peinlich, dass ich manchmal nachts plötzlich so heiße Ausbrüche und dachte, oh Gott, ich habe die ganze Zeit Maigo gesagt. Die dachten halt, da fehlt halt ein Kind. Das kann nicht. Aber jetzt kommt's. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Das ist richtig, das sagt man. Auch wenn es wörtlich übersetzt
verlorenes Kind heißt,
man sagt halt trotzdem, also kann man auch zu Erwachsenen sagen.
Wenn einer halt verloren geht.
Das hat mir Frieden gegeben.
Ja.
Weil es war mir wirklich unangenehm im Nachhinein. Ich dachte noch so, das hast du echt gut gehandelt. So selber auf die Schulter geklopft und so Durchsage und alles. Und dann, ja.
Der kleine
Bernd.
Möchte gerne abgeholt. Bitte melde dich. Ich dachte, du sagst jetzt so, du hast gesagt, lassen Sie mich mal selber hier reinsprechen. Den Namen können Sie nicht richtig aussprechen, nach dem Motto.
Nee, das haben Sie nicht gemacht.
Hätte ich
Sie
wahrscheinlich gesagt, ja, Sie lassen versucht, Sie mich mal selber machen. Ja, aber japanische Bahnhöfe, ne? Also da kann ich ja auch ein Lied von singen. Als ich eben anfangs in Japan angekommen bin, da hatte ich noch keine Uni. Hatte ich auch absichtlich so gemacht, weil, also wollte mich jetzt halt nicht direkt so ins Getümmel stürzen, sondern wollte halt erst so ein bisschen Zeit haben, anzukommen. Und dann dachte ich halt, komm, jetzt fährst du halt einfach mal da und dahin und schaust dir das mal so an. Zum Beispiel Shinjuku, das ist ja so ein buntes, trubeliges, aufregendes Viertel. Einfach dich mal so treiben lassen.
Mhm.
Und das aufsaugen.
Wie im Fernsehen.
Genau. Ja. Und das, da komme ich halt an diesem riesigen Bahnhof an und es gibt halt, ich weiß nicht, wie viele Ausgänge, gibt es denn da, 35 oder so? Ja, welche nehme ich jetzt? Ich hatte ja so kein konkretes Ziel. Ich wollte halt dahin, wo es abgeht quasi. Ich nehme einfach mal irgendeinen. Im Zweifelsfall kann ich ja immer noch um den Bahnhof rumlaufen. Dachte ich mir, werde ich ja schon sehen, dass ich dahin muss. Also nehme ich halt einen Ausgang. Okay, einfach nur irgendwie so viele große Gebäude, fast keine Menschen. Naja, gut, ich gehe mal einfach hier so, gehe ich mal hier lang. Das hat sich nicht gebessert, ne? Also ich bin dann da ewig nur so rumgeirrt durch so verlassene Büroschluchten. Und dann bin ich irgendwann mit schmerzenden Füßen und hängenden Mundwinkel wieder zurück und nach Hause gefahren. Ich habe halt den Westausgang genommen. Hätte ich den Ostausgang genommen, dann wäre ich im Trubel gelandet. Ja. Jetzt weiß ich, wenn ich irgendwo in einem fremden Bahnhof bin oder auch an einem, den ich kenne, gehe ich erstmal zu diesen gelben Infotafeln, wo diese Ausgänge beschildert sind. Welchen Ausgang brauche ich denn? Wo will ich hin?
Survival-Taktik ist auf jeden Fall immer nur den Blick oben halten. Also auf über die Beschilderung, über die Leute einfach an die Decke und da steht dann eben ausgestellt. Aber dafür muss man, wie du sagst, eben wissen, wo man hin will. Das bringt einem nichts. Da steht jetzt nicht, hier geht's ab. Dahin, wo es abgeht. Sondern muss
da, wo alle Touristen
sind. Ja, genau.
Ja. Stimmt. Wir haben auch mal, ich weiß, mit einer anderen Austauschstudentin, da wollten wir unbedingt zu einem 100-Yen-Shop. In, ich glaube, Akihabara oder so waren wir. Es muss doch überall einen 100-Yen-Shop geben. Es ist doch hier in Tokio, da muss doch überall einen 100-Yen-Shop geben. Dann haben wir irgendwo in weiter Ferne auf so einem Hochhaus, also da stand 100-Yen-Shop drauf. Okay, also erstmal zu Fuß dahin, das hat schon ganz schön gezogen. Unten war nur so eine riesige Pachinko-Halle. Und diese Pachinko-Halle, das ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Es ist ja einfach nur mega laut und verräuchert. Haben gesagt, okay, wir müssen da jetzt irgendwie rein. Das scheint einfach im gleichen Gebäude zu sein, da muss er irgendwie einen Aufzug geben. Also einmal durch diese super lauten.
Man alle gucken, schon, denken, was ist das denn für zwei?
Ja, was wollen diese zwei jetzt hier? Frauen, ja. Und es, wir haben den Aufzug gefunden, aber haben schon gemerkt, hey, irgendwie, ich glaube, es gibt hier nichts anderes außer noch mehr Pachinko. Und ich glaube, also diese Mitbewohnerin, die war auch immer sehr hartnäckig, die hat dann sogar noch gefragt, da wo man seine Kugeln gegen Preise eintauschen kann, wo denn hier dieser 100-Yen-Shop ist. Und ich habe jetzt auch nur mal wieder nur so angeguckt, das, nee, hier gibt's keinen 100-Yen-Shop. Oder das ist irgendein ganz spezieller 100-Yen-Shop, keine Ahnung. Also da mussten wir auch unverrichtete Dinge dann wieder abziehen.
Also meine Verlaufssachen kommen eher davon, dass ich mich halt überschätze. Jetzt mit den Bergen ja auch. Ich denke dann immer so, ich bin hierher gekommen, dann gehe ich da runter, dann muss ich einfach die nächste links, bin ich wieder da. Das war so ein bisschen tragisch, wo ich zum ersten Mal, also ich habe schon mal erzählt, dass ich eben als Kind in Japan war, als Bub und dann super lange nicht mehr. Und da das erste Mal mit meinem Bruder und meinem Vater zusammen. Das heißt, ich war mit meinem Bruder und meinem Vater unterwegs und wir waren in Kyoto. Damals konnte man noch in Kyoto übernachten. Und es war auch wieder im August mitten im Sommer und es war der Tag von dem Daimonji-Fest, also wo um Kyoto herum diese, auf den Bergen werden wie so große Kanji aufgebaut aus Holz und die werden dann angezündet. Wir waren so ein bisschen unterwegs mit der Reisegruppe und dann Vater, Bruder und ich. Also mein Vater meinte, er hat ein gutes Sento rausgesucht, also ein Badehaus, das ist oben in einem Haus, also in einem Hochhaus drin. Und da kann man dann rausgucken und da sieht man halt mehrere von diesen Daimonji. Das ist halt schwierig, da so einen guten Platz zu finden. Dann, da gehen wir heute Abend hin. Und dann gehen wir Gyoza essen und so. Und ich dachte, ja, das klingt ja nach einem super Abend. Super Abend, auf jeden Fall. Papa gibt aus. Und wir gehen alle schön baden und danach Gyoza essen. Meinte ich, ja, ihr könnt ja schon mal zurück. Ich gehe zu Fuß. Weil ich erinnere mich, ich war ja schon mal vor 16 Jahren schon mal in Kyoto als kleiner Junge. Und das ist ja alles nur Schachbrett, das hatte ich immer so im Kopf. Ja, Kyoto ist nur Schachbrett und deswegen kann man das ganz leicht finden. Und dann wollte ich halt zu Fuß laufen und ich habe komplett auch wieder super heiß, kein Schatten und dann eben immer nur an der Straße lang. Ich habe die Erfahrung gemacht, viele denken, Kyoto schaut so aus wie diese Dinger, die man auf Instagram sieht. Da sieht man immer nur diese eine Treppe, Leute mit Kimono an. Diese
Straße zum Kimono, der da hoch.
Genau, ein Pustkuchen, das ist halt ein Ding. Und ansonsten ist das halt auch eine Stadt. Ne?
So ein bisschen wie Heidelberg.
Ja, das sind halt auch einfach nur Häuser, Straßen und dann immer diese Straßenübergänge, also diese Fußgängerbrücken, breite Straßen. Und da bin ich da ewig lang super heiß und ich habe schon so vor mir schwinden sehen, dass ich da halt mitgehen kann zu diesem tollen Abend.
Oh
nein. Also ich war auch bestimmt 3 Stunden oder sowas unterwegs und kam dann an, die waren halt natürlich schon weg. Die waren halt schon weg und haben sich da einen schönen Abend gegönnt. Oh. Da war ich wirklich so traurig und saß dann irgendwann in der Lobby, aber dann kam die zurück. Dieser Glanz, den man hat, wenn man halt schön im Onsen war, rote Haut. Aber die haben mir sogar Gyoza mitgebracht, weil die haben nicht gedacht haben, dass mein Bruder meinte direkt, der hat sich verlaufen.
Der meinte, der geht einfach mal eben zu Fuß zurück. Ja.
verdrücke jetzt noch ein Tränchen, dass ich dann nicht diesen schönen Ausblick genießen konnte. Irgendwie. Aber ja. Irgendwie habe ich da so ein Bild, als wäre ich da gewesen in meinem Kopf.
Von dem Zentrum und dem. Ja, ja, ich kann es mir jetzt auch sofort sehr gut vorstellen. Um nochmal was Positives zu dem Thema zu bringen. Dieses, wo ich mich da an dem ersten Abend so schlimm verlaufen habe und dann aber doch noch in mein neues Zuhause gefunden habe. Das war wirklich so ein Meilenstein an sich verlaufen, wo ich jetzt immer, wenn ich mich verlaufe, denke ich mir, Bettina, du hast es sogar damals, hast du zurückgefunden, das ist, du findest immer irgendwie, wird es immer zurückgehen. So kann man ja auch Kraft rausziehen fürs nächste Mal, wenn man sich dann doch mal wieder verläuft. Und was ich auch nochmal positiv hervorheben möchte, sind unsere kleinen selbstgebastelten Reiseführer, die es auf unseren Reisen immer gibt. Ich habe nie allein Reisebegleitung gemacht, wir haben das dann nur zu zweit gemacht, weil ich ja quasi da noch immer angelernt wurde. Und dann kam es doch immer mal wieder vor, dass jemand zum Arzt musste zum Beispiel. Und dann bin ich halt mit den Leuten zum Arzt und du bist mit der Gruppe halt zum Tagesprogramm. Und wir haben dann aber gesagt, okay, je nachdem wie lange das dauert, versuchen wir noch dazu zu stoßen. Und das hat echt immer gut geklappt. Also mit diesen Anweisungen, die da drin sind, und auch zeitlich, wir haben es immer geschafft, wir haben immer die Gruppe wieder getroffen und das war immer so ein schönes Erfolgserlebnis dann, also sowohl auf Seiten der Teilnehmer als auch für mich halt dann, weil ich habe es ja eben auch noch nicht so oft gemacht und weiß man ja auch nicht so genau, klappt es jetzt wirklich.
Zum Glück haben wir immer zurückgefunden, sonst wären wir jetzt nicht hier.
Richtig, also wenn ihr uns irgendwann nicht mal, unser Podcast nicht mehr läuft, dann wisst ihr, jetzt sind sie endgültig verloren gegangen. In diesem Sinne, haltet immer die Augen offen.